Ich fand auch für mich persönlich ein hoher Pokalsieg gegen Schalke 04. Das war für mich deswegen ein Erlebnis, weil bei uns saß Rudi Assauer und der meckerte über unser Stadion rum und dann verloren die Schalker. Und das hat mich natürlich schon sehr gefreut.
Eintracht vom Main, der Club-Podcast von Eintracht Frankfurt. Für alle, die mehr wissen wollen über unseren Verein, seine Geschichte und sein Umfeld. Im Stadion-Special beleuchten wir den Mythos, die Geschichten und die Zukunft unserer Heimat.
Ja, herzlich willkommen zur Eintracht vom Main, dem Podcast. Wir haben rund um den 100. Geburtstag des Stadions eine Trilogie gemacht, das Stadion gestern, heute und morgen. Ihr habt schon gehört, Dr. Julius Reinsberg, der zu 1925 gesprochen hat. Heute gehen wir ins Gestern und ein bisschen ins Heute. Ich bin der Matthias Thoma vom Eintracht-Museum und freue mich, dass heute Vinny Nass da ist, ehemaliger Geschäftsführer der Stadion GmbH. Willkommen, Vinny.
Ja, hallo Matze, vielen Dank, dass ich hier bei dir sein darf.
Ich freue mich sehr. Wir bedanken uns in diesem Sinne nochmal bei der Stiftung Polytechnische Gesellschaft, die die Veranstaltungsreihe 100 Jahre Stadion unterstützt hat, beim Sportamt der Stadt Frankfurt. Und mit beiden Institutionen hast auch du zu tun, mit dem Sportamt hast du immer zu tun und bei der Polytechnischen Gesellschaft warst du sogar mal Stadtteilhistoriker.
Ja, Stadtteilhistoriker für den Riederwald. Das hat auch viel Spaß gemacht. Ich habe dort gewohnt und mich mit der Geschichte des Licht- und Luftbades im Riederwald sehr intensiv beschäftigt. Und im Sportamt war ich zumindest mal ein Jahr auch Abteilungsleiter für die Sportstätten in Frankfurt.
Sehr schön. Riederwald wird heute aber nur am Rande Thema sein. Aber wir bedanken uns bei der Stiftung Polytechnischen Gesellschaft und dem Sportamt. Wir reden heute über das Stadion. Und wenn ich heute auf den Fluren gesagt habe, heute kommt Vinny Nass, kennt dich eigentlich jeder. Du bist in Frankfurt bekannt wie ein bunter Hund. Stell dich doch mal kurz vor.
Ja, Winfried Nass, Frankfurter, mal ganz einfach und schon immer in Frankfurt und seit 1972 eigentlich auch im städtischen Bereich beruflich tätig, im Riederwald aktiv, auch als Sozialbezirksvorsteher 26 Jahre und ja, bin oftmals oder in den letzten, war lange Jahre bei Achim van Dreyke im Büro und habe mit ihm zusammengearbeitet. Das war eine tolle Zeit und wir haben viel bewegen können. Und danach eigentlich in vielen, vielen ganz unterschiedlichen Projekten, insbesondere im Fußball natürlich, Stadion, Weltmeisterschaft 2006, Frauenweltmeisterschaft und nicht zuletzt der Neubau beim DFB. Zwischendrin aber auch andere Projekte, wie zum Beispiel der Bauantrag für das Krankenhaus in Höchst, das mittlerweile auch steht.
Okay. Eintracht-Fan bist du, müssen wir ja gar nicht sagen, aber du bist über die Eintracht gekommen, gar nicht über den Fußball. Du bist über den Handball gekommen.
Nein, über den Handball habe ich schon TV Seckbach, Eintracht Frankfurt, gab es dann als Spielgemeinschaft. Da habe ich noch meine letzten Jahre als Handballer verbracht. Mein Bruder Clemens war viele, viele Jahre Trainer bei den Eintracht-Handballern. Und wir erinnern uns gerne auch an die eine oder andere Meisterschaftsfeier. Da war ich schon passiv. Und Peter Fischer war zum Beispiel dann auch immer als Gratulant vor Ort.
Dein Bruder war Trainer bei der Handballabteilung. Und dein anderer Bruder, den kennen die Leute aus dem Hessischen Rundfunk, das Florian Nass.
Ja, Florian Nass, also wir sind schon eine sportaffine Familie und der Florian hat von uns schon viel Sport gelernt, aber er ist uns natürlich jetzt mittlerweile weit voraus und wir lauschen natürlich immer gern seinen Reportagen bei der Tour de France oder jetzt aus der Handball-Bundesliga.
Und wir lauschen gern deinen Ausführungen. Wir haben einen kleinen Film gemacht zu 100 Jahre Stadion. Da hast du schon Geschichten erzählt. In so einem Eintracht-TV-Stück hat man nie so viel Zeit. Da haben wir gleich gesagt, wir müssen so einen Podcast aufnehmen. Deine ersten Erinnerungen an das Stadion sind eigentlich das WM-Stadion 74, wo du auch schon aktiv mitgearbeitet hast.
Naja, es gab natürlich vorher auch schon ein paar Begegnungen mit dem Stadion. Also die Verletzung von Uwe Seeler 1965, der Achillessehnenriss, werde ich nie vergessen, weil man hörte, wie der Riss, also wie er sich verletzte. Mein erstes Spiel katastrophal gegen Karlsruhe 0-7 mit meinem Vater zusammen. Das waren schon so Sachen, die man mir hatte. Das Stadiongelände selbst war immer präsent bei mir, weil ich bin auch für den VC Frankfurt Fahrrad gefahren auf der Betonbahn hier noch und später dann auch natürlich Schlittschuh gelaufen. Aber richtig angefangen hat das eigentlich mit dem Spiel gegen den SV Babelsberg, zweite Liga, die Kenner werden es wissen. Da war ich erstmal dann als Geschäftsführer der Stadion GmbH auch vor Ort. Das war schon eine sehr aufregende Zeit, weil kurz danach haben wir ja angefangen, dann neu zu bauen, beziehungsweise dann kam der Abriss der Tribünen.
Nun war dieses Spiel gegen den SV Babelsberg nicht das Aufregendste. Was danach kam, war sicherlich aufregend. Letzte Spieltag, ich glaube 7000 Zuschauer, es war trist. Aber da kommen wir noch dazu. Ich will aber immer bei der WM 74 bleiben. Warst also Eintracht-Fan. Ich gehe von aus, wenn du Uwe Seeler hier gesehen hast, 65, wenn du das 0-7 gegen Karlsruhe gesehen hast, du warst familiär Eintracht-Fan.
Ja klar, also das ist ganz klar. Wobei ich will nicht verhehlen, auch ich habe durchaus auch Sympathien für den anderen etwas größeren Frankfurter Fußballverein, für den FSV. Aber natürlich ist man hier als Frankfurter auch Eintracht-Fan, ist überhaupt keine Frage. Zumal mein Vater auch den einen oder anderen Spieler persönlich gekannt hat aus der 59er Mannschaft. Und das, nein, das war immer, und man fieberte jeden Samstag damals noch oder jeden Sonntag noch mit der Mannschaft mit. Das war immer so, und es war ein Traum, auch im Stadion was zu machen. Und als dann der Aufruf kam, 1974, es werden städtische Auszubildende gesucht, die helfen können im Stadion, da habe ich mich natürlich sofort und direkt freiwillig gemeldet.
Und was waren deine Aufgaben bei der WM 74?
Ja, Parkplatzorganisation. Das war damals noch gar nicht so eine Organisation, wie es heute ist, sondern dann da war man ein bisschen überrascht 1974, wie viele Leute dann plötzlich mit dem Auto gekommen sind. Und man hat Hilfe gesucht. Und jeder weiß, das Wetter war in dieser Zeit nicht das Beste. Also von daher waren auch die Waldwege kaum noch befahrbar. Und dann haben wir als Auszubildende uns dort freiwillig gemeldet, haben die Plätze die Fahrzeuge eingewiesen und hatten danach aber das große Glück, dass wir uns frei bewegen konnten im Gelände. Und dann sind wir durch irgendwelche Ligusterhecken zwischen der Gegentribüne und der Westtribüne, konnten wir da noch hoch und konnten dann auch die Spiele sehen.
Ich höre jetzt ja schon die Leute im Auto beim Hören dieses Podcasts sagen, die Parkplatzsituation hat sich heute ja nicht, dann macht man sich ja heute noch keine Gedanken drüber, weil immer ein Chaos ist rund um die Spiele der Eintracht. Wie habt ihr das denn damals angenommen? Also ihr habt dann die Autos eingewiesen?
Wir haben sie eingewiesen.
Und dann seid ihr losgezogen.
Im Gegensatz zu heute, gab es dort die Möglichkeit, die Anweisung, alles irgendwo zuzuparken, wo es nur ging. Also da hat man keine Rücksicht genommen auf irgendwelche Rasenflächen oder sonst was. Man hat alles benutzt, wobei das ja damals auch noch anders bebaut war. Es gab kein P9, da gab es ja noch die Eislaufanlage und so weiter. Aber es war so richtig toll geplant, war das damals nicht.
Aber es hat funktioniert, und ich erinnere mich noch, dass ich mit meinem Vater manchmal an diesem Kreisel da drüben, standen wir auf dem Kreisel in der Mittelfläche.
Richtig, also es wurde alles zugeparkt, was nur einigermaßen ging und was natürlich erlaubt war, um den Einsatz der Rettungsfahrzeuge nicht zu gefährden.
Und dann hast du 74 auch die Wasserschlacht hier erlebt?
Die Wasserschlacht habe ich auch erlebt. Wie gesagt, wir sind relativ spät erst ins Stadion dann reingekommen, hochgekommen. Ich hatte damals so eine relativ dicke Glasbrille und beim Regen, es war richtig schwierig auch immer zu gucken. Aber wir haben das erlebt und es war schon alles beeindruckend. Aber das Ergebnis am Schluss war ja gut und deswegen waren wir dann total stolz und happy dabei gewesen zu sein.
Und in der Zeit warst du Auszubildender bei der Stadt Frankfurt? Was hast du für eine Ausbildung gemacht?
Ich habe erst eine Ausbildung zum Bibliotheksfachangestellten gemacht, man glaubt es kaum, und danach noch eine Ausbildung im gehobenen Dienst als Verwaltungsbeamter.
Bist du dann am Sport dran geblieben nach der WM 74 oder bist du dann erstmal in deine Verwaltungslaufbahn gestartet?
Ich war dann lange Jahre im Kulturbereich. Heute ist ja viel umjubelt Hilmar Hoffmann und sein Museumsufer, aber es gab nicht nur Hilmar Hoffmann allein, sondern es gab auch viele kleinere Beamte, die dort helfen konnten und mussten. Und ich war mehrere Jahre im Bereich des Museumsufers tätig, beim Neuanzug der Museen. Also von daher hatte ich dann das erste Mal auch mit baulichen Dingen zu tun. Und das hat mir auch Spaß gemacht, bis ich dann später dem Ruf in die Zentrale, also ins Rathaus, gefolgt bin.
Und im Rathaus warst du dann für was verantwortlich?
Ich war erst in der Personalvertretung beim Gesamtpersonalrat und anschließend bin ich dann in das Büro von Achim van Dreyke, dann Sozial- und Jugenddezernent wurde in dieser Stadt. Und ich war aktiv bei den Falken hier in Frankfurt. Hat er mich gefragt, ob ich nicht da in sein Büro kommen möchte. Und das habe ich natürlich sehr, sehr gerne gemacht, zumal ich mit ihm auch vorher schon immer einen guten Kontakt hatte.
Jetzt sag, was sind die Falken?
Die Falken ist die Sozialistische Jugend Deutschlands. Das ist so eine SPD-nahe Jugendorganisation, die damals in schon noch etwas größer war, als es heute ist und auch verschiedene Einrichtungen hier in Frankfurt betrieben hat. Heute ist noch der Verein Kids unter anderem bekannt, der sehr viel Kinderbetreuung macht. Und wir haben sehr viel ehrenamtliche Kinder- und Jugendarbeit gemacht.
Und wie bist du dann zum Sport gekommen? Du hast vorhin gesagt, du warst 2002, dein erster Job hier war das Babelsberg-Spiel als Geschäftsführer von der Stadion GmbH. Wie bist du dann in den Sport gekommen, beruflich?
Ja, ich war bei Achim van Dreyke Jugendreferent erst und dann gab es eine Neuverteilung nach einer Kommunalwahl und dann hat man geguckt, wer macht was. Und Achim van Dreyke wurde dann zuständig für verschiedene Projekte und da gab es eine Absprache zwischen der Oberbürgermeisterin, Frau Roth und Achim van Dreyke, dass Frau Roth die Olympia-Bewerbung macht und Achim van Dreyke die WM-Bewerbung und da habe ich mich dann relativ eingeklinkt, schnell. Und 2002 war dann die Frage, der Geschäftsführer der Stadion GmbH, die da hochgesandt hat, gesagt, er sei anders professionell aufgestellt und bauen, das wäre nicht sein Geschäft. Und dann habe ich gesagt, naja, das ist noch eine einmalige Chance, mir eine Chance zu geben. Und dann wurde ich Geschäftsführer für diese Bauzeit und das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
Du wurdest dann der Nachfolger vom Dieter Hochgesandt, der mittlerweile in Tübingen wohnt. Wir grüßen ihn recht herzlich. Der muss unbedingt auch mal zu einem Podcast hierher kommen. Deine Aufgabe war, das Stadion abreißen und neu zu bauen. Als du da hierher kamst, das ist eine große Herausforderung, oder?
Es gab ja zwei Gesellschaften damals, weil Stadion Frankfurt besitzt und die Stadion GmbH. Und wir hatten mit Dr. Groll, der damals noch den zweiten Geschäftsführer, der war mehr in dem Bereich kaufmännisch unterwegs, also musste einer den Betrieb machen. Und das war schon herausfordernd. Also ich sag mal, am anstrengendsten war immer die jeweils freitags dann, wenn wir samstags gespielt haben, die Übergabe an das Stadion von der Baustelle her. Das war immer sehr aufwendig, weil es musste alles dokumentiert werden. Jeder Schaden, der dann entstanden war am Spieltag, musste dann wieder gemeldet werden und umgedreht auch. Das war eine sehr, sehr anstrengende Tätigkeit. Aber wie gesagt, wir haben es erfolgreich und zufriedenstellend hingekriegt.
Dein erstes Spiel war das Spiel gegen Babelsberg. Das war das letzte Spiel im Stadion. Dann kam noch das Frauen-Europapokalfinale. Aber gegen Babelsberg erinnerst du dich noch, dass die Eintracht da ein Traditionsmannschaftenspiel gemacht hat?
Ja,
dass
natürlich
ganz viele Helden kamen.
Ja, deswegen erinnere ich mich dran, weil es gibt ein paar Leute, mit denen ich auch einen unglaublich guten Kontakt in der Zeit hatte. Und einer davon ist Charlie Körbel, also der auch immer unterstützt hat. Und weil es war ja nicht ganz einfach, die Kommunikation mit dem Verein auch damals. Es war ja auch eine schwierige Zeit für die Eintracht. Das darf man nicht vergessen mit der zweiten Liga. Und da gab es auch Auseinandersetzungen und so. Und einer, der immer wieder geholfen hat, auch diese Auseinandersetzungen gütlich und schiedlich hinzukriegen, war der Charlie oder auch Rainer Falkenhayn war eben auch in dieser Rolle damals unterwegs. Und deswegen, und Charlie hat die Mannschaft ja auch die Traditionsmannschaft betreut und deswegen war ich da relativ eng dran und das war natürlich auch mit den alten Legenden, das war schon beeindruckend.
Wenn du dich ja als Eintracht-Fan bezeichnest, du bist Frankfurter, du hast die Eintracht verfolgt, du bist FSV-Fan, Eintracht-Fan, hast du dir Gedanken darüber gemacht, was das für dich bedeutet, wenn du auf einmal in so eine Position gehst, wo du auch mit der Eintracht manchmal auf Konfrontationskurs gehen musst? Macht man sich da Gedanken drüber?
Na klar, macht man sich darüber Gedanken. Das ist ja auch nicht einfach. Und ich weiß, dass heute noch Leute mich manchmal angehen und sagen, warum habt ihr das Stadion nicht größer gebaut damals? Ihr seid doch Pfeifen gewesen. Oder Leute sagen, ihr habt der Eintracht einen zu hohen Mietvertrag abgepresst. Aber wenn ich dann rückwirkend sage, glaube ich, ich hatte das Glück, einen guten Aufsichtsratsvorsitzenden mit Achim van Dreyke zu haben, der relativ stark an meiner Seite stand, aber gleichzeitig auch ein Herz für die Eintracht hatte. Und wir haben das, glaube ich, damals ganz vernünftig und gut hingekriegt. Ich will auch auf Details da gar nicht mehr eingehen, weil das sollte man dann auch vergessen und so weiter. Ja, es waren zwei Gruppen mit zwei verschiedenen Hüten. Das musste man miteinander hinkriegen. Aber im Nachhinein alles gut.
Alles gut. Dann kommen wir doch jetzt mal zur Rubrik Eagles 11, bevor wir noch mal zum Verhandlungspartner Eintracht kommen, der ja 2002 nur auch nicht der sicherste war. Also heute sieht man die Fußball-AG im professionellen Unternehmen, war ja damals doch noch eine relativ wilde Zeit. Eagles 11 beschäftigt sich mit dir und es sind 11 Fragen rund um dich persönlich. Winnie Nass, muss jetzt richtig beantworten. Das erste Fußballtrikot, das du besessen hast, war von welchem Verein?
Das war von Eintracht Frankfurt.
Sehr gut.
Ja, natürlich.
Wenn du jetzt in deine Biografie schaust, was du alles erlebt hast von Uwe Seeler bis heute, dein Lieblingsspieler im Fußball? Lieblingsfußballer international?
Nee, national. Also es gibt zwei, die ich habe. Und zwar Jürgen Grabowski ist überhaupt keine Frage. Also das ist einfach als Eintrachtler. Und ich bin ein großer Fan von Eusebio gewesen. Den habe ich gemocht. Und ich war, um das Stadion hier zu bauen, haben wir unter anderem bei der Europameisterschaft in Portugal damals uns mit sehr intensiv beschäftigt. Wie sind die Stadien ausgerüstet? Welche Verkabelung ist notwendig? Und. Und mein großes Glückserlebnis war, ich komme in den Laden von Benfica Lissabon, neu aufgemacht. Und da steht hinter der Theke Eusebio und verkauft mir ein Trikot. Also das war für mich ein Erlebnis. Und dieses Trikot passt heute nicht mehr so richtig gut. Aber das kommt nicht weg, sondern das bleibt bis zum Schluss bei mir.
Ja, Wahnsinn, das hätte ich auch gern gemacht. Mein traumatisches Erlebnis in Lissabon war, dass ich im Benfica Lissabon war, wo eine ganze Abteilung sich Eusebio widmet. Und die ist größer wie unser Museum, diese Abteilung. Die prahlen halt auch die Portugiesen, das ist Wahnsinn. Lieblingsreiseziel, Vininas?
Naja, also Lissabon ist schon eins, das ich sehr liebe, eine Stadt. Ich bin aber auch gerne in Paris mit allen meinen Enkelkindern oder mit allen, die in dem richtigen Alter sind, war ich schon da. Und Frankreich insgesamt ist natürlich auch so eine große Liebe.
Dein Lieblingsessen?
Naja, da bin ich ganz, ganz, ganz einfach. Nudeln, Arrabbiata, da bin ich immer dabei.
Sehr gut. Und jetzt wollen wir noch wissen, dein Lieblingsort in Frankfurt?
Mein Lieblingsort ist der Lorberg. Und das ist mein Äppelhaus da ganz besonders. Aber ja, mein Äppelhaus und der Berger Südhang mit seinen Streuobstwiesen.
Deine erste Schallplatte, die du gekauft hast als Jugendlicher?
No Milk Today.
Und Erinnerung, erstes Spiel im Stadion, hatten wir schon, das war Uwe Seeler, oder?
Nein, das war das Karlsruhe-Spiel, also, 0-7, also das war schon, mein Vater hat mir das extra noch geschenkt da, und oh, ich war so wütend und neben mir stand ein dicker Karlsruhe, der begeistert die Fahne schwenkte und da habe ich das erste Mal so verstanden, wie auch so Gewaltszenen im Stadion entstehen können.
Da gibt es zwei Geschichten dazu, die sehr wichtig sind. Charlie Körbel erzählt auch immer, sein erstes Spiel war das 0-7 gegen KSC und dann hat er immer zu seinem Vater gesagt, zu dem Verein will ich nie gehen. Und eine lustig-tragische Geschichte ist die vom Malermeister Pot, Schosch Pot, ein großer Sponsor der Eintracht, der bei jedem Spiel auswärts war und sehr emotional war. Der war beim Spiel gegen KSC und am gleichen Tag ist er verstorben an einem Herzinfarkt. Also der hat dieses 0-7 nicht verkraftet. Wir gehen aber bei jedem Friedhofsrundgang bei Schosch Pot vorbei.
Sehr gut. Ne?
Wer war das Idol deiner Kindheit?
Ein Idol meiner Kindheit, das ist schwierig. Also kann ich so direkt gar nicht so sagen. Ich hatte mir sehr beeindruckt, John F. Kennedy in Frankfurt zu sehen. Und ich habe auch die Bilder noch in meinem Fotoalbum kleben. Das war schon für mich einer derjenigen, der mich am meisten meiner Kindheit beeindruckt hat. Danach war es mit Sicherheit Willy Brandt.
Der 1959 die Meisterschaft der Eintracht gesehen hat, da war er nämlich Bürgermeister von Berlin und der hat sich das Finale angeschaut. Willy Brandt hat die Eintracht Meister werden sehen.
Ja, super.
Der Lieblingssport neben dem Fußball
hat man quasi auch schon Handball. Ganz klar, Handball von Anfang an, die ganze Familie, Brüder, mein Vater, meine Onkel schon, alle Handballer und mein Enkelsohn, da bin ich ganz stolz drauf, jetzt auch mittlerweile Leistungsklasse der Jugend.
Sehr gut. Was war dein Berufswunsch als Kind? Was wolltest du mal werden?
Ich wollte eigentlich Sozialarbeiter werden. Das war immer so der Punkt, wo ich gedacht habe, Sozialarbeit, anderen Menschen zu helfen, das war eigentlich mein Anliegen. Ich war aber in der Schule nicht gerade eine besondere Leuchte, deswegen erstmal Bibliotheksfachangestellter und danach dann aber den Aufstieg in den gehobenen Dienst in der Verwaltung.
Sehr gut. Und wenn du mal an die Zeit zurückdenkst, als du hier Geschäftsführer Stadion GmbH warst, mit wem hast du dich da am besten verstanden? Wer war so dein wichtigster Ansprechpartner in diesen Zeiten des Umbaus?
Naja, also das waren schon, also ich sag mal, Charlie und andere, das waren schon Leute, mit denen ich mich sehr gut verstanden habe. Natürlich Achim van Dreyke immer wieder, natürlich, weil dann, man braucht einfach den Rücken frei und da hat er auch für gesorgt. Und wenn man heute so fragt, wer hat dich denn beeindruckt, mit wem bist du gut zurechtgekommen, ist einer Friedhelm Funkel. Ja? Weil, darf ich eine kleine Geschichte dazu erzählen?
Also, natürlich, dafür bist du hier.
Das letzte Spiel von Frankfurt Galaxy. Und dann war natürlich, es war ein Riesenspiel, auch viele tausend Zuschauer. Und die haben alle Chicken Wings gegessen. Und da bleiben ja kleine Knochen übrig auf dem Vorfeld. Da war dann Party und am nächsten Tag hatte die Eintracht Training und die Knochen waren noch nicht weg. Und dann kam ein total wütender Friedhelm Funkel zu mir und hat gesagt, so eine Sauerei, ihr kriegt das Stadion nicht in den Griff und so weiter. Und das erzählte er natürlich auch gleich der Bild-Zeitung und kochte es richtig hoch. Ja. Und dann gab es natürlich schon riesen Aufregung, warum kümmerst du dich nicht und so weiter. Und am nächsten Tag auf einmal klopft es an der Tür, Friedhelm Funkel steht vor der Tür und sagt, ach, ich habe das eigentlich gar nicht so gemeint. Ich bin eigentlich im Großen und Ganzen sehr zufrieden, wie das im Moment hier abläuft. Das hat mir gut getan und das war auch immer und seit der Zeit, wenn wir uns in Berlin oder so beim Pokalfinale getroffen haben, also immer sehr freundlich und eine angenehme Beziehung.
Sehr gut. Dann sind wir ja schon mitten in deiner Tätigkeit als Geschäftsführer. Wir spielen gegen Babelsberg, das ist dein erster Arbeitstag. Ich glaube, das ging unentschieden aus, es waren wenig Leute da. Die Euphorie rund um die Eintracht war nicht zu vergleichen mit heute. Wir waren Zweitligist, sind die nächste Saison gestartet. Dann kam der erste Spatenstich, neues Stadion mit Oberbürgermeisterin Petra Roth. Und wenn ich mich recht erinnere, haben wir eine Woche vorher die Lizenz entzogen gekriegt.
Da kann ich sicherlich nicht alles erzählen, was ich weiß aus dieser Zeit. Aber
kannst du ruhig, wir haben Zeit.
Nein, das war schon richtig heiß damals, die Situation. Dann die Freunde, die dann versucht haben, auch, oder nicht nur versucht haben, die Eintracht zu retten. Ich weiß, dass es Krisensituationen im Rathaus gab an einem Sonntagmorgen, wo man noch geguckt hat, wie kriegt man das mit der Heilerbar hin und andere Dinge, was ja auch alles geklappt hat und heute ja zu einem guten Ergebnis geführt hat. Aber das war ganz knapp für die Eintracht.
Und da ist man als Geschäftsführer schon auch nervös, weil das war ja ein Bau, der mehr als 100 Millionen verschlungen hat. Und die öffentliche Meinung ist dann ja schnell, ihr baut was für die WM, das wird gar nicht mehr genutzt, wir haben ja gar keinen Bundesligisten mehr.
Naja, man hat ein bisschen einen Vorteil. Immer als Geschäftsführer ist man nicht unbedingt für alles verantwortlich. Also da war ich war da nicht im Beschuss, sondern im Beschuss gewesen wäre die Politik. Also der Bürgermeister wäre richtig unter Feuer geraten. Und natürlich der Vereinsvorstand, die waren eigentlich diejenigen, die am dransten waren. So als Geschäftsführer ist man eigentlich ja schon nicht so im Fokus gewesen, zumindest in der damaligen Zeit.
Du hast gesagt, du bist selbst Fahrradfreund, du bist selbst Rennen gefahren, sogar hier auf der alten Radrennbahn. Eine der ersten Baumaßnahmen war ja der Abriss dieser Radrennbahn. Hat dir das im Herzen wehgetan oder hast du schon gesehen, das ist eine alte Bauruine gewesen, ein Lost Place?
Nein, das hat mir schon im Herzen wehgetan. Also das tut einem immer weh, wenn solche Sportanlagen dann auch, die eine große Tradition haben, dann auch wegkommen. Das war bei der Radrennbahn so, für uns ja auch wichtig. Die Eissportfläche, die war für das größte Jugendhaus, das es in Frankfurt gab für Leute meiner Generation. Ja, also ich möchte nicht wissen, wie viele Frankfurter da ihre erste Freundin oder ihren ersten Freund kennengelernt haben. Das hat schon auch wehgetan, aber es war notwendig und es ging ja nicht anders. Und beim Eissport mussten wir ja, es gibt eine Halle. Das war übrigens auch später, der Abriss der Rollschuhbahn in Frankfurter Nizza hat auch wehgetan. Aber es war richtig, es zu machen, das Mainufer zu öffnen. Und bei der Pferderennbahn brauchen wir nicht drüber zu reden. Auch das hat mir ein bisschen wehgetan, weil da war ich mit meiner Großmutter schon. Aber es war notwendig, damit wir jetzt auch dort den DFB ansiedeln konnten.
Zu der Schlittschuhfläche kann ich noch sagen, dass, wie du sagst, da haben viele ihre Freundin kennengelernt. Und die Bild-Zeitung hat mal eine Story gemacht mit Jürgen Grabowski auf der Schlittschuhbahn und dann sollte auch eine junge Frau mit ihm fahren. Da haben sie eine Frau angesprochen, haben die dazugestellt und das war Helga Grabowski. Die beiden haben sich bei einer Geschichte der Bild-Zeitung auf der Schlittschuhbahn in der Radrennbahn kennengelernt.
Ach, das finde ich jetzt lustig, ja. Ja.
Umbau ging dann los. Es wurden erstmal die Kurven abgerissen, es wurden die Hintertortribünen gemacht. Was waren denn so die großen Herausforderungen für euch bei diesem Umbau, ein Stadionumbau im laufenden Betrieb? Die Eintracht war zum Glück in der zweiten Liga, da war noch nicht so eine riesen Nachfrage. Wir hatten, glaube ich, immer, wir durften 25.000 Plätze immer nutzen, aber was waren denn die großen Herausforderungen?
Ja, es war pro Saison immer unterschiedlich, aber die großen Herausforderungen war, ich hatte es, glaube ich, vorhin schon mal gesagt, die Übergabe jeweils immer. Man muss einfach sehen, dann ist Freitag Nachmittag 16 Uhr die Baustelle stillgelegt worden. Dann hatte Stadion GmbH die Gesamtverantwortung für das Gelände wieder übernommen. Damals schon mit Philipp Reschke übrigens zusammen. Das war eine gute Partnerschaft. Und dann am Sonntag oder dann spätestens Montag früh haben wir das wieder übergeben an die Baufirma Max Bögl damals. Und das war schon auch kompliziert und man musste ja auch sicherstellen, dass wirklich auch alles sicher ist, dass nichts rumgeflogen ist, dass keiner gefährdet wurde. Das war manchmal nicht ganz einfach und wir mussten oftmals ab bis spät in die Nacht eigentlich noch da rumbauen, damit wir auch die Sicherheit bekommen haben. Denn das ist natürlich auch von Polizei, Feuerwehr und Bauaufsicht geprüft worden, die Übergabe. Das war schon eine große Herausforderung.
Wart ihr immer im Zeitplan oder gab es irgendwann im Bau mal Sachen, wo man gemerkt hat, oh, es war ja ein strenger oder ein enger Zeitplan. 2005, Confi Cup, musste das Ding stehen. Aufstieg gegen Wackerburghausen, da wurde erstmals auch wieder die Haupttribüne genutzt für junge Leute. Wart ihr immer im Zeitplan oder hast du da auch schlaflose Nächte gehabt, wenn irgendwelche unerwarteten Sachen waren?
Ach, so richtig schlaflose Nächte habe ich eigentlich nur kurz vor dem Confi Cup gehabt, das muss ich sagen. Nein, wir hatten an einer Stelle sehr großes Glück und konnten im Zeitplan vieles wieder gut machen. Das war The Big Lift. Ich habe das T-Shirt heute noch. The Big Lift heißt, das Dach wurde in einem hochgezogen. Und im Zeitplan hatten wir aber einen zweiten Versuch schon mit eingeplant, weil da fehlte auch bei vielen die Erfahrung. Wir hatten, ich weiß nicht genau, 28 Motoren, die eigentlich normalerweise im Seilbahnbetrieb verwendet werden in den Alpen. Und wir hatten ja aus den Alpen auch die Seilbahnbauer hier bei uns. Und dann ist das Dach in einem Jahr hochgezogen worden. Und das hat auf Anhieb geklappt. Und ich glaube, so viel Alkohol ist im Stadion selten auf einer Baustelle getrunken worden wie in der Nacht, nachdem klar war, der letzte Bolzen hat gesessen und es war alles im Zeitplan und sogar noch vor dem Zeitplan fertig. Das hat uns viel geholfen und dann sind wir erst wenige Tage vor dem Confi Cup, da sind wir nochmal in Verdrückung gekommen, weil ein LKW hat im Gotthardtunnel gebrannt und hinter dem Gotthardtunnel standen nochmal ein LKW von uns mit 2000 Sitzen. Das war dann, da hat man schon geschwitzt, ja. Und dann sind die Sitze gekommen und hatten keine Testate für Brandsicherheit. Und dann, das war nicht einfach. Also solche Situationen hatten wir dann schon. Und am letzten Tag hat man plötzlich gesehen, wie Ingenieure und Buchhalter und so weiter mit einer Schippe in der Hand vor der Haupttribüne noch geholfen haben, den Schmutz wegzumachen. Da wusste man, jetzt ist aber allerhöchste Eisenbahn. Aber wir haben es geschafft.
Es gab die Sprengung der Gegentribüne. War das was Besonderes oder war das eher Routine? Ich weiß, dass damals auch Presse auf der Haupttribüne zugelassen war. Man konnte sich das anschauen. Es gab noch die Sprengung der Anzeigetafel, die, glaube ich, nicht auf Anhieb umgekippt ist. Nein. Beim ersten, die hat sich gewehrt.
Nein, aber die Sprengung der Haupttribüne, Gegentribüne, hat mein Bruder für mich wunderschön auch nochmal filmisch aufgearbeitet und mir auch dann nochmal später zu einem Geburtstag geschenkt. Das war schon für uns ein besonderes Ereignis, weil das macht man ja auch nicht alle Tage, so eine Tribüne. Und sie ist ja gefallen wie eine Eins. Bei der Anzeigetafel war das nicht so ein Problem, aber bei der Gegentribüne war es schon wichtig. Und auch da hatten wir viel Glück. Wir hatten ja eigentlich befürchtet, dass wir dort viel Gift noch finden oder sowas. Und alle Bodenproben, die wir dann gezogen haben, waren in Ordnung. Da haben wir auch, das hat uns sehr geholfen.
Hattet ihr viel Probleme mit unberechtigten Leuten auf der Baustelle? Ich meine, das war die Heimat für viele Eintracht-Fans, dieses Stadion. Und ich weiß, dass wir als junge Leute auch immer uns genau angeschaut haben, was da gebaut wird. Wir haben das kontrolliert und sind immer mal rumgelaufen, haben Fotos gemacht und haben fürs Museum einen Flutlichtstrahler uns mitgenommen. War das ein Problem, dass da viele auf dem Gelände rumgelaufen sind oder?
Nein, eigentlich nicht. Also einmal hat mir ja Leuten immer wieder auch die Möglichkeit gegeben, mal was mitzunehmen, also alte Sitzschalen und Ähnliches. Und das war eigentlich okay. Also ich sag's mal ein bisschen größer war das Problem eigentlich, dass alle Behörden, die es überhaupt nur gibt, Ortsbesuche gemacht haben. Also das erlebt man auf einer normalen Baustelle überhaupt nicht. Aber da kamen fünfmal am Tag Polizei und Branddirektion und die und jene und vor allen Dingen auch Behörden, die sonst eigentlich wenig mit Bauen zu tun haben, ja, kamen alle vorbei und wollten kontrollieren, ja, okay, weil natürlich jeder gucken wollte, wie geht's weiter, ja, und aber ansonsten hatten wir wenig Belästigung und ich muss auch sagen, auch bei den Fans, da gab's natürlich auch Leute, die um das alte Waldstadion getrauert haben. Aber im Großen und Ganzen war die Vorfreude auf eine moderne Spielstätte für die Eintracht und auch das Hoffen, aus diesem elenden Misere zweite Liga rauszukommen mit einem neuen Stadion, das hat schon auch uns geholfen.
Die Einweihung war dann gar nicht bei einem Eintracht-Spiel des neuen Stadions, die Einweihung war beim Confederations Cup. Und ich erinnere mich noch, dass bei diesen Spielen Confederations Cup dann im Stadion immer gesungen wurde, nie mehr zweite Liga. Das waren die ganzen Eintracht-Fans, die vor Ort waren. Aber das war so die Generalprobe für die WM 2006. Wie ist die gelaufen?
Ja, also der Confed Cup war schon grandios, muss ich einfach sagen, auch wenn ich gleich noch zu einem Ereignis komme, das vielleicht nicht so grandios war, aber insgesamt war das schon toll und natürlich ist es auch für mich toll gewesen, mit der deutschen Nationalmannschaft zu starten und das war schon auch und also mit Oliver Bierhoff habe ich seit der Zeit ein gutes Verhältnis gehabt, der war damals schon dabei. Und auch die Befürchtung, dass es Eintracht-Fans gibt, die dann sagen, aber die Eintracht muss doch eröffnen oder so, das war gar nicht so. Und man weiß ja, dass die Eintracht-Fans nicht unbedingt jetzt so für internationale Ereignisse der Nationalmannschaft so zu gewinnen sind. Aber alle, glaube ich, wollten in das Stadion, alle wollten es sehen. Und nein, die Stimmung war grandios. Und wir haben viel, viel Spaß gehabt, insgesamt der ganzen Organisation lief alles gut, bis auf vielleicht den letzten Tag. Das Endspiel, die vielleicht beste erste Halbzeit, die ich jemals in einem Fußballspiel gesehen habe, Brasilien gegen Argentinien. Die Brasilianer haben also traumhaft gespielt und dann kam der große Regen. Aber im Nachhinein, auch da war ich mal aus der Distanz, wir hätten gerne das Dach viel, viel, viel früher zugemacht. Die FIFA hat uns das verweigert. Und um 17 Uhr haben sie dann gesagt, oh, macht's doch lieber zu. Und dann haben wir es natürlich noch schnell zugemacht. Aber die Betreiber haben damals schon darauf hingewiesen, Achtung, wir können nicht mehr manuell kontrollieren. Das wäre notwendig gewesen. Na gut, und dann ist ein bisschen Wasser aus dem Dach gelaufen. Aber alle haben gespielt. Und ich war bundesweit bekannt, weil die Moderatorin, ich glaube in der ARD war es, Anne Will, hat dann gesagt, na, wenn der Stadiondirektor nass heißt, muss man sich nicht wundern. Damit konnte ich dann auch leben.
Patrick Meyer, den ihr im nächsten Podcast hört, der sagt immer mal, dass er jetzt seit 20 Jahren hier im Stadion ganz tolle Veranstaltungen macht. Und die erste Frage, die ihm immer gestellt wird, was war beim Confederations Cup los? Bei dir ist das auch, du hast gesagt, der Name Nass, es war damals großes Thema und eigentlich war es ja gar nicht euer Fehler. Also es war kurzfristig von der FIFA gefordert, da konnte man nichts mehr machen und man sagt ja auch, das Spiel hätte sonst gar nicht stattfinden können.
Nein, du musst sehen, der Flughafen war zu. Die Unterführung bei der Bahn auf dem Bahnhof war gesperrt, weil sie voll Wasser gelaufen war. Und wir hatten einen Anruf bekommen vom Katastrophenschutz, haltet die Leute nach dem Spiel auf alle Fälle noch im Stadion fest, bis einigermaßen die Verkehrswege wieder passierbar sind. Und von daher sehen wir so. Und ich fand auch die Reaktion der FIFA an der Stelle sehr, sehr gut. Da kam direkt der FIFA-Pressechef zu mir und hat gesagt, bevor die Trainer jetzt das Spiel bewerten, gehst du rein und erzählst ihnen, was das Problem war und warum das passiert ist. Und dann haben wir noch das englische Wort für Sollbruchstelle gesucht, damit alle wir den Journalisten erklären können, dass bei 6000 Liter Wasser als Beule das Dach auch aufgeht, die Nähte aufgehen. Und dann war das aus meiner Sicht auch in Ordnung. Und da gab es auch kein Hin und Her. Und Patrick und ich haben da auch gemeinsam gestanden. Ja, das war eine gute und kollegiale und angenehme Zusammenarbeit. Wir hatten schließlich ja ein Jahr lang vorher den Betreibervertrag verhandelt, in aller Härte. Und nein, das war schon okay.
Das war quasi das Letzte, was du in dem Stadion gemacht hast, weil danach hast du aufgehört im Stadion zur WM 2006. Du hast aber auch noch den Aufstieg der Eintracht mitgenommen gegen Burghausen. Die Eintracht kommt zurück in die Liga. Das war für dich wahrscheinlich dann auch so ein Kreis, der sich geschlossen hat. Das Stadion wird fertig, die Eintracht steigt auf.
Das Aufstiegsspiel war schon grandios. Also da denke ich auch noch gerne zurück. Das war schon eine große Party. Und da haben wir uns ja auch ein bisschen unseren eigenen Anteil auch dran ausgerechnet. Ja, also weil neues Stadion, das gibt dann einen Aufbruch. Und das hat ja auch dann geholfen zum Aufstieg. Nein, das war gut. Und 2006, wie gesagt, war ich noch ein komplettes Jahr im Stadion. Ich hatte ja mein Büro in einer Loge. Das war schon auch sehr schön und angenehm. Und dann war ich für die FIFA ja aktiv und habe das Stadion nochmal übernommen, im Grunde genommen, dann für die WM-Spiele. Und danach bin ich dann erstmal wieder raus, zurück zur Stadtverwaltung gegangen und bis dann ein Anruf von Dr. Zwanziger vom DFB kam, ob ich nicht die Organisation der Städte und Stadien für die Frauen-WM machen könnte.
Das ist jetzt der nächste Schritt. Aber nochmal die Frage, du hast den Aufstieg der Eintracht Confederations Cup erlebt. Warst du dann weiterhin Geschäftsführerstadion oder warst du dann schon nur noch ab diesem Moment für die WM 2006 verantwortlich?
Ich war dann noch Geschäftsführer Stadion GmbH, aber im Prinzip hat man ja dann die Wintersporthalle verwaltet oder so. Also es war nicht mehr so viel. Man hatte eine Kontrollfunktion, aber da hatte ich auch volles Vertrauen in Patrick und die Organisation. Wir hatten natürlich auch Kollegen von uns aus der Stadion GmbH, sind ja dann auch gewechselt in die neue Betreibergesellschaft. Und das hatten wir auch alles vertraglich vernünftig geregelt. Und dann hat man auch das ein bisschen genossen. Ich muss ehrlich sagen, diese Zeit war nicht schlecht, weil man hatte dann keine direkte Verantwortung mehr und konnte aber auch den Sport noch genießen.
Okay, das jetzt nochmal zur Erklärung für die Zuhörenden, dass mit der Fertigstellung des Stadions eine Betriebsgesellschaft gegründet wurde, die Stadion Frankfurt Management GmbH, heutiger Eintracht Frankfurt Stadion GmbH, und die hat das Stadion verwaltet und du warst dann quasi für das große Ganze, was dann ja nicht mehr so viel ist, wenn das Stadion rausgenommen wird, zumal das Schwimmbad ja nicht zum Stadion gelände, das gehört zu den Bäderbetrieben.
Richtig, das Schwimmbad gehört zu den Bäderbetrieben, damals noch zum Sport- und Badeamt, so hieß es damals noch. Und vielleicht eine Sache noch, auf die ich sehr, sehr stolz bin, ist, wir haben aus den Rückstellungen des alten Stadions für Reparaturen, das waren 3 Millionen, haben wir nochmal die Wintersporthalle saniert. Und das war mir ein unglaubliches Anliegen, weil ich dort über 25 Jahre lang mein Handballtraining hatte. Mit dem TuS Hausen damals noch. Das war auch eine wunderbare Mannschaft, die wir hatten. Und das war die einzige Halle, die noch so einen richtigen Betonfußboden hatte. Und das haben wir dann modernisiert und wir sind genau mit dem Geld auch ausgekommen. Das hatte auch der Aufsichtsrat der Stadion GmbH so genehmigt. Dann später waren die Volunteers dann bei der WM drin und so weiter. Und ich glaube, es ist nach wie vor eine sehr schöne Halle.
Die auch denkmalschutztechnisch perfekt quasi gelöst wurde mit dem Licht von oben, das reinfällt. Und sie hat ja oben noch diesen Umlauf, wo schon Heinz Ulzheimer gelaufen ist. Also man erkennt noch, wie das 1925 das Gebäude aussah.
Ja, ja, und Heinz Ulzheimer hat das damals auch noch begleitet. Der kam dann ab und zu nochmal, der hat ja irgendwo bei Hünfeld oder sonst wo irgendwo da gewohnt und kam dann ab und zu nochmal. Und die Halle ist ja eigentlich auch dann mit der Plakette an seine Erinnerung geschmückt worden.
Genau. Heinz Ulzheimer, der große Nachkriegsleichtathlet der Eintracht, der auch damals das Frankfurter Sportmuseum in der Radrennbahn gemacht hat und viele Sachen, die heute bei uns im Museum bei der Eintracht ausgestellt werden, haben wir dem Heinz Ulzheimer zu verdanken, weil der ganz früh schon erkannt hat, was die Sporthistorie für einen Wert hat. Wir kommen jetzt zu deinen 3 Eintracht-Momenten, bevor wir die Gegenwart und die Zukunft beleuchten, Winnie Nass. Dein schönster Eintracht-Moment ever.
Oh, mein schönster, das ist ja auch nicht mehr ganz einfach, den schönsten Eintracht-Moment zu finden. Aber ich fand schon, der Aufstieg war schon der Moment, wo eigentlich vieles begann. Für mich zum Beispiel war auch das Pokalspiel in Berlin einfach ein Moment, den ich auch für unglaublich gut und schön fand. Also das sind so Sachen, so das. Ja, das ist so, das war der schönste Moment oder das war der schönste Moment. Ich fand auch für mich persönlich ein hoher Pokalsieg gegen Schalke 04. Das war für mich deswegen ein Erlebnis, weil bei uns saß Rudi Assauer und der meckerte über unser Stadion rum und dann verloren die Schalker und das hat mich natürlich schon sehr gefreut.
Was war dein schlimmster Eintracht-Moment? Da gibt's ja auch viele.
Naja, es war schon auch, also es fing ja ganz tief an mit dem 0-7 gegen Karlsruhe, war schon irgendwie so ein Punkt, wo man sagt, nee, das habe ich nicht. Und auch wenn ich nicht in Rostock war, ist es natürlich auch eine Geschichte, wo man sagt, verdammt nochmal, warum haben wir das damals nicht hingekriegt, ja, auch wenn ich nicht dabei war. Aber ja, nein, das waren schon so die Punkte.
Und hast du eine Kindheitserinnerung an die Eintracht, die so über das 0-7 hinausgeht? Irgendwas, wo du mal einen Spieler getroffen hast oder so eine Kindheitserinnerung an die Eintracht, die dich geprägt hat?
Naja, mein Vater kannte Stein und Stinker. Und das war schon immer beeindruckend. Die haben wir dann mal getroffen. Und ein Verwandter von uns, Christian Kiefer, war Ehrenringträger, auch bei der Hochzeit. Mein Vater hat noch einmal so meine Vater, meine Mutter haben später nochmal geheiratet. Dann gab es auch ein Geschenk von Christian Kiefer, einen Eintracht-Teller, den es 1959 der Meisterschaft gab. Also so Sachen, so Begegnungen hatte man dann schon auch. Also die Eintracht war immer, wenn man in Frankfurt lebt und aufwächst, dann war es auch immer präsent. Ja.
Sehr schön. Gut, dann kommen wir jetzt mal in die Gegenwart, Winnie Nass. Wir haben es kurz gesagt, du warst Stadtteilhistoriker, Polytechnische Gesellschaft. Wie bist du dazu gekommen? Du interessierst dich für Geschichte und...
Ich interessiere mich für Geschichte nach wie vor. Und natürlich haben wir versucht, das Licht in Luftbad im Riederwald wieder zu aktivieren mit einem Verein. Und dann bin ich so, als wir dann mal so recherchiert haben, auf ganz interessante Unterlagen gestoßen. Und Licht in Luftbad früher war ein richtiges Bad mit Bademeister. Und das kann man sich heute gar nicht vorstellen. Und man konnte nur mit Krankenkassenkarte in dieses Licht in Luftbad gehen. Das fand ich ganz lustig. Und es gab Auseinandersetzungen zwischen dem Gründezernat und dem Jugenddezernat, ob Kinder dann ohne Krankenkassenkarte dort reingehen könnte. Das waren Anna Edinger und andere Legenden auch aus dem städtischen Politik. Und das fand ich so spannend. Dann habe ich mich da mal dahinter gekniet und irgendwann kommt auch mal der Tag, wo ich das alles mal auch fertig zusammenstelle. Also es gibt einen großen Koffer mit Unterlagen, da muss ich irgendwann nochmal ran.
Sehr gut, du müsstest immer deine ganzen Erinnerungen müsstest du auch mal aufschreiben, weil du hast wahrscheinlich gerade an die Umbauzeit und so hast du wahrscheinlich aus erster Hand diese Geschichten, wenn man das immer mal hört, auch von Philipp Rechke, wie das damals in der Umbauphase war, das musst du alles festhalten. Du bist von der WM 2006 zum DFB gegangen, Vorbereitung Frauen-WM 2011.
Ja, ich war kurze Zeit noch Geschäftsführer für das internationale deutsche Turnfest. Da haben wir noch ein
auch Konzept. Hier in Frankfurt?
Ja, da haben wir noch mal kurz ein Konzept gemacht und dann bin ich unter starken Beschimpfungen der Turner zum DFB gewechselt, zur Frauen-WM. Aber das war für mich auch so ein großes Anliegen, weil das einfach, dieser ganze WM-Organisationsbereich, das hat mir schon sehr, sehr gut gefallen 2006. Und dann habe ich das für diese Chance natürlich wahrgenommen, für 2011 auch nochmal vieles zu machen. Und das war ja auch schon mal ein Sprung in der Geschichte des Frauenfußballs, den wir da entwickelt haben. Das erste Turnier, das ja auch, einen Gewinn eingebracht hat, also keinen Verlust jetzt geschrieben hat. Und wir konnten eine ganz andere Wertigkeit, glaube ich, auch erzielen für den Frauenfußball.
Dann war die Frauen-WM hier, inklusive dem Finale, das hier in Frankfurt stattfand. Und dann bist du dem DFB verbunden geblieben, weil dann hast du das neue Projekt an der Galopprennbahn realisiert, den neuen DFB-Campus.
Naja, zwischendrin war ich dann nochmal wieder zurück, war noch etwas im Sportamt tätig, habe dann noch ein bisschen im Umweltamt was gemacht und bin dann nochmal zur ZEG, das war die Baugesellschaft für das Krankenhaus Höchst. Und dann kam erneut ein Anruf vom DFB, ob ich nicht den Neubau übernehmen könnte als Projektleiter. Und dann habe ich mit der Stadt und Rosmarie Heilig, die da Dezernentin war, verhandelt und sagte die, naja, also wenn es gelingt, den Bauantrag abzugeben und so weiter, dann unterstütze ich dich und dann kannst du gehen. Und das hat uns auch im Dezember 2014 haben wir den Bauantrag abgegeben fürs Krankenhaus und ab 1.1.2015 war ich dann beim DFB, um dieses Projekt anzugehen. Das war am Anfang ja nicht einfach. Abstimmung unter den Bürgern, ja oder nein für die Bebauung der Rennbahn. Letztendlich aber mit ja und ich glaube, es ist ein gutes Projekt geworden. Und ich denke, dass zumindest die Jugendnationalmannschaften sich da sehr wohl fühlen.
Wurde da an dir gezerrt? Weil das ist auch wieder so eine Sache, wo es wahrscheinlich auch ins Persönliche geht, weil für viele war es ja eine Herzensangelegenheit, diese Rennbahn zu erhalten. Und es wird auch mit Historie argumentiert, ob die nun noch eine Zukunft hat oder nicht. Und wenn du so in Frankfurt verwurzelt bist, war das schwierig als Befürworter?
Ja, das war schon nicht ganz einfach. Also es gibt eine Begegnung, sage ich mal, mit Henny Nachtsheim, den ich gefragt habe dann, weil wir auch bei der Frauen-WM sehr, sehr gut mit ihm zusammengearbeitet haben. Da gab es ja legendäre Sketch, die wir da gemacht haben. Und dann habe ich gefragt, ob er uns denn da unterstützen könnte. Und dann kam eine richtige Beschimpfungsorgie, wie man denn so etwas machen könnte, die Rennbahn abreißen und so weiter. Und ich habe ihn auch verstanden. Ja, also es ist ja nicht so, dass man das nicht versteht als Frankfurter, aber auf der anderen Seite... wenn man sich nicht ändert, dann wird man geändert, ja. Und ich glaube, so war die Entwicklung schon die richtige, dass wir das gemacht haben.
Und Ich wollte dich jetzt eigentlich fragen, was jetzt als nächstes ansteht. Der DFB Campus steht. Du hast jetzt was gesagt vom Kölner Keller. Baust du jetzt den Kölner Keller neu?
Nein, aber ich hatte mich jetzt, also ich muss sagen, es war ein sehr anstrengender Bau und war schon auch eine komplizierte Situation, ja auch manchmal im DFB, das hat ja jeder mitgekriegt. Also ich habe in der Zeit, glaube ich, 4 Präsidenten und 3 Schatzmeister und verschiedene Generalsekretäre erlebt. Und das ist für das Bauen natürlich auch nicht immer ganz einfach gewesen. Und danach war ich schon ziemlich platt und hatte mich jetzt eigentlich auf den Ruhestand schon so richtig eingerichtet. Und dann kam jetzt nochmal ein Anruf, ob ich nicht bei verschiedenen Umbauprojekten nochmal begleitend dabei sein könnte und beratend tätig sein. Dann habe ich mit meiner Frau nochmal gesprochen und dann sagte sie, ja gut, also 2 Tage die Woche würde sie mich freistellen. Das haben wir dann auch so vertraglich vereinbart, sodass ich jetzt im Moment dienstags und donnerstag da bin. Und unter anderem ist die Aufgabe, den Kölner Keller umzuziehen oder für die Schiedsrichter das VAC, Video Assist Center, zu bauen. Und das sind wir auch auf einem guten Weg. Ich glaube, das kriegen wir auch gut hin.
Also bist du jetzt quasi Pensionär mit einer 2-Tage-Woche mit der Familie und dem DFB geregelt?
So ist es, ja. Und wenn ich dann noch ein bisschen Freizeit habe, mache ich in meinem Apple-Haus noch ein bisschen was, damit der Naturschutz im Frankfurter Osten vorangebracht wird.
Sehr schön. Winni Nass, das war ein ganz tolles Gespräch. Ich danke dir, wir könnten noch viel weiter erzählen. Ich lege dir ans Herz, schreib das alles auf. Es gibt so viele Sachen, aber wir werden sicher im Museum noch weitere Veranstaltungen machen. Da gibt es Möglichkeiten. Was ich zum Abschluss mal fragen würde, du hast gesagt, Rudi Assauer hat über das Stadion geschimpft, die haben 6-0 verloren. Wie ist es denn umgedreht, wenn du die bundesdeutsche oder die weltweite Stadienszene anschaust? Wir haben ja ein wunderschönes Stadion in Frankfurt, das jetzt auch auf 59.500 erweitert wurde. Wo bist du ein bisschen neidisch? Bei welchem Stadion?
Ja, manchmal denke ich so, gerade in Lissabon, wenn man dann guckt, so mitten in der Stadt und wenn man dann besondere Spiele da noch erlebt. Also ich war bei dem Spiel Portugal gegen Spanien bei der Europameisterschaft dabei, wie Portugal dann Spanien geschlagen hat. Und man sieht dann, wie das so direkt in der Stadt gefeiert wird. Ja, das fand ich schon richtig klasse. Ansonsten glaube ich eigentlich, dass unser Stadion... Also nicht, weil ich jetzt mitverantwortlich war damals, aber es ist einfach ein Stadion, das richtig klasse ist, das Atmosphäre hat und so weiter. Es mag sein, dass wir haben ja vieles angeguckt im Rahmen des DFB-Neubaus in England auch. Wir waren in Man City, wir waren bei Arsenal und so weiter. Und Wembley, da muss man sich auch nicht vergleichen mit Wembley. Kann man nicht, ja. Das sind natürlich auch fantastische Stadien, aber ich glaube, von der Stimmung her und so sind wir schon hier richtig, haben wir eine Punktlandung hingekriegt.
Wir haben eine Punktlandung hingekriegt und eine letzte Frage habe ich noch, deswegen habe ich vorhin gestockt, da hatte ich es vergessen, die Geschichte von dem schönen Adler aus dem Marathontor. Wir hatten 1937 ins Marathontor einen Adler gehängt und aus dem alten Stadion ist überhaupt nichts mehr erhalten, aber der ist in die Haupttribüne gewandert. Wie habt ihr den gerettet?
Ja, denn die Ehre gebührt dem leider verstorbenen Wolfgang Fabel, der den Stein gesehen hat. Und dann muss ich sagen, dass mein damaliger Geschäftsführerkollege, der Dr. Kroll, der hatte schon immer so einen Blick auch für die feinen Sachen. Ja, also auch so, wenn man sieht, in der Haupttribüne gibt es ja einen sehr guten Parkettboden. Den hat er dann persönlich ausgesucht. Und der hat sich dann auch darum gekümmert, dass dieser Stein restauriert wurde. Und dann haben wir ihn gemeinsam mit der Eintracht allerdings dann auch dort in die Haupttribüne eingebracht. Da gehörte er ja eigentlich auch hin. Und das fanden wir alle auch ziemlich toll. Und dann später ist das ja nochmal farblich umgestaltet worden. Ich glaube, im Moment kommt er noch besser raus. Aber er ist ein gutes Erinnerungsstück.
Das einzige aus dem alten Stadion, das ins neue übernommen wurde.
Ja, aber es war ja nur ein Umbau eigentlich. Das hat aber andere Gründe gehabt. Und nein, es war schon wichtig, dass wir diesen Adler auch dort befestigt haben, um eine Erinnerung zu haben.
Und wie man diesen Umbau als Umbau deklarieren konnte, machen wir einfach beim nächsten Mal. Okay? Vielen, vielen Dank, Winni, das war ganz toll. Nächste Folge ist dann mit Patrick Meyer zu heute und morgen dieses Stadions. Dankeschön, hier war der Matthias. Tschö.